Es gibt eben bauzeitliche Putze. Es gibt auch schon Putzergänzungen aus den 80er Jahren, die mehr oder weniger gelungen sind. Aber vor allen Dingen gibt es Schäden an den bauzeitlichen Putzen, mit denen unterschiedlich umgegangen wird, einfach aus der Unwissenheit, wie man Edelputze ergänzen könnte.
Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge war ich in Berlin. Ich habe dort mitten in Kreuzberg in historischer Umgebung, in der Wohnen und Arbeiten eng zusammengehören, zwei selbstständige Restauratorinnen getroffen. Wir sprechen darüber, wie sie ihre berufliche Partnerschaft organisieren, sich gegenseitig unterstützen und entlasten. Wir sprechen auch über restauratorische Themen, wie die besondere Logistik bei der Restaurierung der Mschatta-Fassade im Pergamonmuseum und über die Musterfassade in der Hufeisensiedlung von Bruno Taut in Berlin-Neukölln, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ich habe gelernt, was Wüstenlack ist und was einen Edelputz ausmacht. Heute treffe ich zwei Restauratorinnen, die an interessanten Projekten arbeiten, in denen Steine, Putz und Mörtel sehr häufig vorkommen. Das habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen aus dem, was ich gelesen habe. Wir sind in Berlin-Kreuzberg im Atelier von Anke Hirsch und Dunja Rütt. Die beiden sind Geschäftsführerinnen von HRP, Hirsch, Rütt und Partner. Wir wollen heute über zwei richtig tolle Projekte von Ihnen sprechen, aber vorher möchte ich noch natürlich so eine Vorstellungsrunde machen, weil das auch sehr spannend ist. Wenn man Ihre Website anschaut, was ich gemacht habe, die ich sehr schön finde, entsteht der Eindruck von zwei gut ausgebildeten und gut ausgelasteten Restauratorinnen mit großem Netzwerk. Ist das richtig so?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wir heißen ja auch und Partner, weil wir eigentlich wirklich mit vielen Menschen zusammenarbeiten aus verschiedenen Ebenen, auch mit vielen Restauratoren, aber eben auch aus Metallbau und Steinmetzen und dergleichen.
Das war jetzt gerade Dunja Rütt, die gesprochen hat, und dann fangen wir vielleicht gleich bei Ihnen an mit der Vorstellung.
Ja, ich habe in Hildesheim mein Diplom gemacht, Wandmalerei und Steinobjekte, und habe mein Diplom 1995 gemacht und habe mich schon im Studium eigentlich auf archäologische Restaurierung spezialisiert, weil das schon immer, also Ägypten und das hat mich schon immer interessiert. So bin ich dann auch nach Berlin gekommen, weil ich dadurch mein erstes Diplomobjekt im Ägyptischen Museum hatte. Das war ein Fußboden aus dem Palast von Echnaton und Nofretete, der Narmaner.
Das war
super. Und so hat sich das dann auch fortgesetzt. Also ich habe sehr viel im Ägyptischen Museum zu tun gehabt. Dann nach und nach immer mehr auf der Museumsinsel.
Aber Sie haben sich schon ganz früh selbstständig gemacht.
Genau, ich habe mich eigentlich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich hatte vorher, ein Praktikum gemacht in Hannover bei Firma Fomaneck und in Bremen bei Firma Seefried. In Berlin war ich erst alleine selbstständig und habe mich dann 2001 mit einer Geschäftspartnerin zusammengetan, Frau Schulz, bis 2019
waren wir zusammen. Oh, ganz schön lange.
Das war auch eine sehr, sehr tolle Zeit. Auch da habe ich auch viel schon im Museum gearbeitet und schon immer auch auf Grabungen im Sudan. Dann haben wir uns kennengelernt 2015.
Vielleicht,
genau,
ja.
Ja. Und mit Frau Schulz ist das sehr gut auseinandergegangen. Wir haben uns einfach so ein bisschen, also Frau Schulz und ich haben uns in den Arbeitsthemen praktisch ein bisschen auseinanderentwickelt. Ich war immer mehr so im Museum und sie hat im Prinzip andere Sachen gemacht, sehr viel Repliken, hat sich darauf spezialisiert. Und so sind wir dann im Guten auseinandergegangen. Ja, und wir haben uns sehr gut getroffen, finde ich, was unsere Arbeitsweise betrifft und eben auch unsere Objekte. Dann haben wir uns 2020 zusammengetan. Und ich bin sehr viel seitdem auch im Museum tätig, im Pergamonmuseum und Museumsinsel und auch ganz glücklich,
ja. Ja, ich hatte das gelesen, mit 2020 haben Sie gegründet und dann kam doch sofort Corona, oder? Ja. Wie war das?
Sofort, ja.
Oder war das kein Problem?
Nee, das war für uns eigentlich kein Problem. Mhm. Mhm. Also für meine Projekte war es eigentlich eher gut, weil wir haben auch da im Museum gearbeitet und wir hatten gerade die Prozessionsstraße zu restaurieren. Da hätten wir im Museums, also im Publikumsverkehr arbeiten müssen. Und so konnten wir jeder schön in großen Abständen nebeneinander arbeiten.
Es lief eigentlich alles weiter, nur dann ohne, also sogar besser noch.
Aha. Genau, weil wir waren ja sehr klein und wir konnten immer gut Abstand halten.
Mhm. Und wie war es bei Ihnen, Frau Hirsch? Sie haben etwas später studiert als die Kollegin, oder?
Genau, ich habe erst eine Ausbildung gemacht. Und dann erstmal was anderes studiert und mich dann entschlossen, also ich habe Maler und Lackierer gelernt und dann wollte ich aber eigentlich damit nicht mehr so viel zu tun haben, es war mir dann zu anstrengend auf der Baustelle, irgendwie wollte ich auch was anderes machen und habe dann was ganz anderes studiert, Philosophie, und habe dann einmal nach 4 Jahren wieder angefangen auf der Baustelle zu arbeiten und habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich auch fehlt. Und habe aber viel in der Denkmalpflege sowieso schon gearbeitet und dachte, dass das vielleicht schön ist, das zu verbinden. Also die Beschäftigung mit Geschichte, historischen Gebäuden, auch irgendeine geistige Arbeit und trotzdem das Handwerkliche auszuführen. Und da fand ich Restaurierung also sehr ideal für. Und dann habe ich ein 2-jähriges Vorpraktikum auch gemacht und dann an der Fachhochschule in Potsdam studiert.
Mhm. Auch Wandmalerei,
Architektur. Auch Wandmalerei und Architekturfassung. Mhm. Und bin da auch immer noch verbunden. Also wir versuchen das zu ermöglichen auch, dass ich einmal im Jahr schon auch Studenten betreue von der Fachhochschule. Das sind so eine kleinen Lehraufträge, die so zwischen 15 und 30 Stunden sind, in denen ich da Projektarbeiten betreue mit den Studenten. Was auch ganz toll ist und man ist so verbunden mit der Lehre noch und das macht mir auch großen Spaß.
Ja. Und wie ist so die Zusammenarbeit? Also weil Sie eben auch gesagt haben, wir haben uns so gut gefunden und das passt. Und obwohl aber jeder seinen eigenen Bereich hat, oder vielleicht gerade passt es, weil jeder seinen eigenen Bereich hat?
Beides würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, ja.
Weil wir informieren uns schon immer gegenseitig sehr viel über unsere Projekte und sind auch immer ein bisschen mit eingebunden. Ja. Also im Museum gibt es manchmal ein paar Themen, die besprechen wir zusammen oder wir besprechen auf jeden Fall die ganzen Angebote und Kalkulationen zusammen. Also wir wissen immer genau, was die andere gerade macht, mehr oder weniger. Also nicht im Detail, aber im Großen und Ganzen.
Mhm. Wir versuchen das auf jeden Fall. Das merkt man auch, wenn man das vernachlässigt, dass das wichtig ist, das wieder aufzuholen dann. Also wir telefonieren eigentlich morgens. Und wir versuchen, Freitag einen Bürotag zu machen, an dem wir sowieso nie alles schaffen. Und manchmal fällt er auch aus. Aber wir,
ist
sinnvoll, da die ganze Zeit so in Kommunikation auf jeden Fall zu bleiben.
Und ist das jetzt auch wichtig, inhaltlich, also um sich über restauratorische Fragen auszutauschen?
Klar,
das ist das Wesentliche, oder?
Genau, wenn wir zum Beispiel eine Wandmalereiabnahme vor uns haben, dann besprechen wir zusammen, wie machen wir das? Wie hast du das letzte Mal gemacht? Und was haben wir in der Werkstatt für Materialien? Was müssen wir kaufen?
Ja, also
solche Dinge.
Ja. Das ist ja super, wenn man immer jemanden hat, den man fragen kann,
oder
mit dem man was besprechen
kann. Das hilft total. Und ich finde es auch, also auch bei den Angeboten merkt man, wenn man das zusammen bespricht, das ist gut, wenn jeder nochmal darüber guckt. Und
ja. Und was die Kollegen oder Mitarbeiter angeht, dann haben Sie, wenn ich das richtig rausgehört habe, sowohl FSJler oder vielleicht Praktikantinnen, als auch relativ viele freie Mitarbeiter, die dann, wie funktioniert das mit denen?
Wir haben schon ein festes Team eigentlich, was wir möglichst auch halten und was wir auch wichtig finden.
Und das sind aber alles Freiberufler?
Nicht alles Freiberufler. Nee.
Also wir haben, diese Arbeit im Museum ist ja sehr gewachsen in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen. Und da haben wir sehr gute Mitarbeiter, die erst als freie Mitarbeiter bei uns waren. Und also einen haben wir jetzt angestellt, weil uns das, es ist halt wichtig, dass wir auf jeden Fall permanent uns darauf verlassen können, dass er immer da ist. Und er kann auch viel und wir sind froh, ihn zu haben. Aber die anderen, mit denen ich im Museum jetzt arbeite, das ist eigentlich auch ein ganz festes Team, was zwischendurch natürlich immer wieder woanders ist. Also die haben eben auch andere Auftraggeber und ich muss früh genug Bescheid sagen, wenn das Projekt weitergeht oder ein neues Projekt anfängt, dass sie dann sich so und so viel Zeit nehmen dazwischen. Mhm. Man muss im Museum ja auch immer die Mitarbeiter anmelden, die kriegen einen Ausweis und da kann man auch nicht immer hin und her wechseln. Da muss man schon halbwegs feste Leute haben. Und je nachdem, wer dann gerade kann, der steigt dann wieder ein.
Ja, und das ist auch unterschiedlich. Also die Leute wollen auch nicht unbedingt festangestellt sein. Das habe ich mal gedacht, dass das der absolute Wunsch ist von allen. Aber es ist nicht unbedingt so. Also viele wollen auch in ihrer Freiberuflichkeit bleiben und bei uns im Projekt mitarbeiten, aber dann auch eigene Projekte wieder machen oder woanders arbeiten.
Und wie ist es mit den FSJlern? Haben Sie da gute Erfahrungen gemacht oder die ersten Erfahrungen? Oder
Ja, eigentlich. Eigentlich haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Ja.
Wir hatten erst eine FSJlerin und jetzt die letzten zwei Jahre hatten wir sogar zwei, was für die FSJler sicher ein Vorteil ist, weil das ist doch schöner, zu zweit zu sein und sich auch untereinander auszutauschen, wie man was findet. Oder die gehen ja dann auch zusammen zu den Seminaren und kennen sich und kennen die anderen FSJler. Das war eigentlich ganz toll. Für uns ist es natürlich eine Aufgabe, die auch auszubilden oder die beschäftigt zu halten oft. Mhm. Ne? Wenn die zu zweit sind, muss man sich immer was überlegen und haben uns jetzt entschlossen, für nächstes Jahr eine FSJlerin nur zu haben. Und aber eine FSJlerin von letztem Jahr hat auch verlängert ein halbes Jahr, also die ist jetzt noch ein halbes Jahr bei uns.
Ah, okay.
Und das ist ganz toll, weil die eigentlich, haben wir gedacht, das müsste immer so sein, weil das natürlich toll ist, weil die ihre Erfahrung aus dem Jahr bei uns jetzt an die nächste FSJlerin so weiter gibt. Es wie so eine kleine Einarbeitung sozusagen, so ein schöner Übergang eigentlich.
Was ich noch fragen wollte, Sie, Frau Hirsch, sind Mitglied in der Brandenburgischen Ingenieurkammer.
Ja.
Können Sie ein bisschen erzählen, warum Sie sich dafür entschlossen haben und welche Vorteile das vielleicht auch bringt?
Also ich habe mich dazu entschlossen, weil, also zum einen fand ich das interessant, dass es da so einen fachlichen Austausch gibt, der jetzt nochmal anders ist als nur unter Restauratoren.
Okay.
Es gibt auch eine Ingenieursuche-Funktion, richtig. Man kann sich fachlich austauschen. Das wären auch ganz tolle Fortbildungsangebote, die man eigentlich viel zu selten wahrnimmt natürlich, und Seminare angeboten, die so fachübergreifend sind. Dann haben wir auf jeden Fall schon genutzt bei der Ingenieurkammer auch eine juristische Beratung zu Vertragsrecht.
Okay.
Und da sind ja die Restauratoren oft nicht so gut aufgestellt, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja.
Oder sind wir auch? Also,
ne, naja, wo lernt man das? Ne?
Genau, und da sind die Ingenieure einfach ein bisschen besser aufgestellt und das war auch ganz toll. Also da sind wir ganz gut beraten worden. Und für mich war halt auch interessant der Anschluss an das Versorgungswerk der Ingenieurkammer Niedersachsen, so dass ich mich da auch rentenversichern konnte. Und das ersetzt ja sozusagen die deutsche Rentenversicherung. Das beendet man dann und wechselt in das Versorgungswerk.
Ach so, das beendet man dann und wechselt dann. Okay, das wusste ich nicht so.
Das ist also eine staatliche Versorgung auch, die den Vorteil hat, ein bisschen flexibler zu sein. Also man zahlt monatlich, also es gibt einen Mindestbeitrag, den man einzahlen muss. Man kann den aber jederzeit anpassen und man kann auch rückwirkend größere Zahlungen machen am Ende des Jahres. Und das ist natürlich total schön. Also es gestaltet sich viel flexibler als jetzt die deutsche Rentenversicherung.
Okay. Wenn man gut verdient hat, kann man sagen, ich mache jetzt hier mal, das ist meine Rücklage.
Ja.
Und wenn nicht, dann lässt man es.
Genau.
So ungefähr.
Ja, das ist natürlich, das finde ich ganz angenehm.
Also
das ist eher angepasst, ne, an Ingenieure, Freiberufler, die halt eben ihre Steuererklärung machen. Und man könnte jetzt sozusagen am Ende des Jahres 2024 für 2023 noch rückwirkend Einzahlungen machen. Und dann hat man ja seine Steuererklärung und weiß so ein bisschen, wie das Jahr so war.
Ja, ja, klar.
Und das ist ganz angenehm.
War das schwierig, in die Ingenieurkammer reinzukommen?
Also zu dem Zeitpunkt, wo ich da mich beworben habe, habe ich viel in Brandenburg gearbeitet. Und das musste ich auch nachweisen. Und was meine Arbeit ist, also der Inhalt meiner Arbeit, aber dann war es eigentlich kein Problem. Nö, ich denke, die freuen sich auch darüber, dass es eben diese Sparte der Restauratoren gibt.
Sprechen wir über zwei Projekte. Könnten wir vielleicht auch wieder bei Ihnen anfangen, weil es das ältere Projekt ist. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber egal. Es geht um die Mshata-Fassade, habe ich das richtig ausgesprochen? Mshata, genau. Ich weiß, dass das von einem Wüstenschloss, kann man das sagen?
Ja.
Ja, sowas, ne? In Jordanien stammt. Ich glaube, da steht gar nicht mehr viel davon. Ne?
Doch, das wurde wieder instand gesetzt zum Teil.
Ach so.
Also es ist wohl, ich war jetzt noch nicht da, aber eigentlich ist es zu sehen, ja.
Ja.
Und diese Fassaden, der Fassadenteil, der nach Berlin gekommen ist, wurde sozusagen in einfacher Form dort rekonstruiert.
Ah, der wurde rekonstruiert. Mhm. Mhm. Genau, also es gibt eine große, Moment, habe ich mir aufgeschrieben, wie lang? 33 Meter lang, 5,50 Meter hoch, gibt es einen Teil der Umfassungsmauer dieses Palastes aus dem 8. Jahrhundert, der, glaube ich, mal durch ein Erdbeben ziemlich zerstört wurde.
Genau, auch.
Auch. Und der ist wie nach Berlin gekommen.
Ja, der wurde 1903 von dem Sultan Abdul Hamid, seinem Freund Kaiser Wilhelm II., geschenkt, also dieser Teil mit den beiden Eingangstürmen, und wurde dann im Bode-Museum erstmal aufgebaut. Mhm. Dann wurde es 1913 ins Pergamonmuseum umgebaut, weil es ins Bode-Museum nicht so richtig hineinpasste.
Können Sie den bisschen beschreiben, bevor wir darauf eingehen, was jetzt dann zu tun ist? Also was ist das für eine Fassade? Welcher Stein? Und es gibt eine Ornamentik.
Genau. Also es ist Muschelkalk.
Muschelkalk. Das ist relativ weich, porös.
Also es sieht sehr fragil aus, weil es auch sehr, diese abgewitterte Oberfläche hat. Aber an sich ist es recht festes Material im Moment. Und hat auch einen Wüstenlack sozusagen auf der Oberfläche.
Genau, das habe ich gelesen und habe das sofort gegoogelt, weil ich das noch nie gehört hatte.
Ja.
Das ist ein natürlicher Überzug gewissermaßen, ne? Oder ein,
genau, das ist aus Eisenbestandteilen, die sich im Stein befinden. Die werden sozusagen mit dem Wasser an die Oberfläche transportiert und bilden dann zusammen mit dem Kalk eine Schicht. Da sind auch Mikroorganismen und dergleichen noch beteiligt.
Und das hat so eine bräunliche, rote Farbe?
Genau, je nach Eisenanteil wird die Farbe dann eher so ins Ockerfarbene oder ins Dunkelbraune. Und aufgrund der schnellen Verdunstung im Wüstenklima und dann auch noch, wenn dann Sandstürme sind, dann wird die Oberfläche zum Teil sogar noch poliert.
Und wie sieht die Fassade aus? Die hat so Türme dazwischen und ansonsten ist es eine Mauer mit Ornamenten.
Genau, das ist ist eben praktisch die Außenmauer des Palastes und sie zeigt sehr viel Ornamentik. Auf der linken Seite sind auch Tiere, Fabelwesen zu sehen. Auf der rechten Seite hat man darauf verzichtet, also da ist nur reine Ornamentik zu sehen, Weinranken, weil sich im rechten Turm die Moschee befunden hat. Und da wurden dann eben keine Lebewesen dargestellt.
Ah, okay.
Die ist sehr tief und sehr filigran ausgearbeitet, die Oberfläche.
Ja.
Also bis 5 cm Tiefe. Es ist eine Dreiecksgestaltung. In der Mitte befinden sich dann immer Rosetten. Und das ist eben alles sehr, sehr ornamental ausgearbeitet. Und ursprünglich war es so, dass also diese grobe Form, die Rosetten und die Dreiecke wurden vorgefertigt, bauzeitlich. Dann wurde die Mauer gebaut und dann wurde erst die Ornamentik ausgearbeitet. Und das sieht man auch ganz schön an der Fassade. Wir haben tatsächlich einige Steine, die nicht, also das angerissen sozusagen, die Ornamentik, aber sie wurde nicht ausgearbeitet. Mhm. Und es befindet sich auch keine Fassung auf der Außenmauer, weil der Palast nicht fertiggestellt wurde.
Also der ist gar nicht fertig
der
geworden.
Der Sultan wurde ermordet und dann wurde sozusagen der Bau nicht mehr weiter fortgeführt.
Okay. So, und jetzt war diese Mauer, diese Fassade, war im Bode-Museum. Und was ist jetzt die Restaurierungsgeschichte oder die aktuelle Restaurierungsgeschichte?
Also der Nutzer ist das Islamische Museum.
Ja.
Und es ist auch das ist auch das erste Museum außerhalb der islamischen Welt, das aufgrund des Baus der Mshata-Fassade im Pergamonmuseum gegründet wurde. Jetzt im Zuge der gesamten Sanierungsarbeiten im Pergamonmuseum zieht das islamische Museum um aus dem Südflügel im ersten Stock in den Nordflügel Erdgeschoss des Pergamonmuseums.
Ja.
Und deswegen hat man sich entschieden, die Schotterfassade abzubauen und eben dort unten im Erdgeschoss, im Nordflügel wieder aufzubauen. Und dann wird es Teil der archäologischen Promenade. Die ist dann, Sinn der archäologischen Promenade ist, dass man praktisch einmal sämtliche großen Großarchitekturen und die wichtigen Objekte einmal ablaufen kann.
Abschreiten kann oder ablaufen kann.
Genau.
Ah ja, guter Gedanke, oder?
Ja, finde ich auch. Ja. Das ist, ist sehr schön, weil das Pergamonmuseum bekommt ja auch noch den vierten Flügel vorne. Und dann kann man wirklich einmal rundherum laufen. Dann kann man auch in die richtige Richtung durch die Prozessionsstraße auf das Stadttor zulaufen.
Ah ja. An welchem Punkt sind Sie jetzt dazugekommen? Es geht um den Umzug, oder?
Genau, es geht um den Umzug. Also es war eine Ausschreibung zum Abbau der Schotterfassade, Restaurierung und Wiederaufbau. Da wurden wir aufgefordert und haben dann gewonnen. Und freuen uns natürlich, dass wir das machen durften. Und das ging 2022 los.
Ja.
Und dann haben wir bis 2023 abgebaut und restauriert, also jeden einzelnen Stein.
Irgendwo habe ich mir aufgeschrieben, 439 originale Steine.
Ja, okay. Genau. Und das Problem dabei war eben auch, dass aufgrund dieser sehr filigranen Oberfläche dort kein Druck drauf ausgeübt werden durfte. Und deswegen haben wir eine Hebetraverse entwickelt, zusammen mit einem Sonderkonstrukteur, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten, Herr Ricard.
In welchem Zustand war denn diese Fassade, als man sagt, jetzt ziehen wir damit um? Das ist ja auch keine leichte Entscheidung, oder?
Nein, es wurden sehr, sehr viele Voruntersuchungen gemacht, über viele Jahre hinweg. Es haben verschiedene Restauratoren Reinigungsproben gemacht. Es wurden ein Musterabbau gemacht, Salzuntersuchungen, Analysen. Also es wurde sehr viel im Vorfeld untersucht vom Auftraggeber.
Noch dann, bevor die Ausschreibung war.
Ja, also das war sozusagen Grundlage der Ausschreibung. Und dann kam halt ein Planer dazu. Also es gab zwei Planer. Und, jetzt bei uns gibt es einen weiteren Planer, Bauer Lauterbach. Und die haben dann praktisch festgelegt, wie der Wiederaufbau, insbesondere wie der Wiederaufbau stattfinden soll.
Okay.
Im Zuge des Abbaus haben wir natürlich dann nach und nach die Schäden dann erst richtig festgestellt.
Ja, ja.
Also es wurde zuerst notgesichert, also wir haben gesehen, Schalen, kleine Risse. Dann hat die Reinigung stattgefunden und nach der Reinigung haben wir aber auch wieder nochmal, da war wirklich sehr viel Schmutz, insbesondere in den ganzen Vertiefungen. Danach konnten wir nochmal festigen, Risse sichern und dann ging der Abbau los. Da mussten dann natürlich sämtliche Fugen entfernt werden. Alle Steine wurden, ach, das habe ich vorhin noch nicht erzählt, die Steine wurden vor Ort in Jordanien zur Hälfte reduziert. Das heißt, sie wurden abgearbeitet. Dadurch sind sie jetzt im Prinzip alle kopflastig. Ne? Die haben eine sehr, sehr große Ornamentik vorne, mussten alle mit Ankern gehalten werden.
Ah, okay.
Sie waren hintermauert mit einer Ziegelmauer und immer in diese Ziegelmauer waren Eisenanker. Jeder Stein hatte zwei Eisenanker. Und mit Hilfe dieser Hebetraverse haben wir es eben dann auch geschafft, dass wir dies abbauen konnten, immer mit Zwischensicherung, dass sie uns beim Abbau eben auch nicht nach vorne kippen konnten. Und dann wurden sie auf Paletten gesetzt, komplett dokumentiert, gewogen, vermessen. Und dann gingen sie sozusagen in die Restaurierungsstraße.
Okay.
Und da wurde alles gesichert. Und zum Teil sind die Steine eben sehr stark gerissen gewesen, weil die auch nicht nur nach hinten, manche wurden eben leider auch zur Seite verankert. Und dadurch sind Kräfte entstanden, die zur Rissbildung geführt haben.
Das ist alles im Bodo-Museum passiert?
Nee, im Pergamon-Museum.
Im Pergamon-Museum.
Dazu kommt noch, dass ein großer Kriegsschaden da war. Der linke Turm ist komplett eine Etage tiefer gefallen und war auf viele kleine Stücke zerbrochen.
Oh je.
Und es gab dann in den 50er Jahren einen Wiederaufbau. Das haben sie wirklich sehr filigran und gut gemacht, allerdings eben mit Zementmörtel ergänzt und auch mit Zementmörtel eben die Fugen geschlossen, was bei uns natürlich ein bisschen zu einem höheren Aufwand, sage ich mal, geführt hat, die Fugen herauszunehmen.
Ah, okay. Dumme Frage. Wie tief muss man die Fugen herausnehmen oder kann man die komplett eigentlich lösen?
Ja, das Glück war, dass sie, also der Mörtel, der Mauermörtel und war reiner Kalkmörtel von hinten, glücklicherweise. Das heißt, er hat sich sehr einfach gelöst. Und die Fugen vorne waren nur 2 Zentimeter maximal.
Ach so, okay.
Und insofern kam man da ganz gut ran.
Ja, ja, gut. Das habe ich mich immer schon gefragt, wenn man die Fugen löst. Also
es gibt ja einmal den Setzmörtel, ne? Und dann wird von vorne verfugt. Und da ist in diesem Fall sogar tatsächlich auch noch ein kleiner Hohlraum dazwischen gewesen. Insofern war es ganz gut zu lösen. Ja, und dann mussten wir uns noch ein bisschen Logistik sozusagen ausdenken, dass wir die Steine, jeder Stein musste natürlich, hat eine eigene Nummer. Kam auf Paletten, die Paletten haben wieder Nummern gekriegt und dann gab es einen Palettenplan, sodass wir dann immer wussten, welcher Stein befindet sich gerade wo.
Und das ist alles schon passiert?
Genau.
Also die Steine sind gereinigt,
gefestigt. Und befinden sich jetzt alle auf Paletten und warten jetzt auf ihren Transport. Und jetzt legen wir los mit dem Aufbau, Anfang Mitte November.
Okay. Ich habe so ein Bild gesehen, wo eine Mauer aufgebaut wurde in Form dieser Fassade, wo jetzt die Steine angehängt werden. Oder
genau. Wie? Ja. Also es ist, das ist jetzt im Nordflügel Erdgeschoss, wurde das schon im Rohbau vorbereitet, diese Wand.
Ja.
Und das ist eine Betonmauer mit eingebauten Montageschienen.
Ah, okay.
Sodass wir wieder unsere Anker da ganz gut anbringen können, um die Steine zu halten. Sie werden jetzt ähnlich, wie es damals schon gemacht wurde, wieder hintermauert. Ja, genau, dass sie eben nicht kippen können und vorne und in ihren alten Ankertaschen, also es wird nichts Neues zerstört oder so, es werden die alten Ankertaschen benutzt und da kommen dann Edelstahlanker rein, die... Und aufgrund dieser Halfenschienen oder dieser Montageschienen ist das sehr flexibel einstellbar und wir können dann sozusagen Stein für Stein uns vorarbeiten.
Also machen Sie im Grunde dasselbe wie damals, nur vielleicht in modern und mit Edelstahl und so.
Genau.
Aber das Prinzip bleibt gleich, weil es sich
anscheinend auch bewährt hat. Genau.
Und diese Verankerungen finden dann nicht mehr statt, also wo sich auch die Risse gebildet haben und sowas, das kann dann nicht mehr...
Nein, nur nach hinten, also es wird nicht mehr seitlich verankert, genau.
Ja, okay.
Und es wird auch wieder in Setzmörtel, also es wird wieder in Mörtel gesetzt, es wird sozusagen alles aufeinander gebaut. Nur die Steine, die stark gerissen sind, die keine Last mehr aufnehmen können, die kriegen ganz besondere Traganker. Sozusagen, die werden extra dafür konzipiert, dass die sowohl diese Steine als auch eben dann die darüber liegenden abgefangen werden und auf die stark gerissenen Steine keine Kraft mehr ausüben können.
Also das hört sich an, als ob das für die nächsten Hunderte von
Jahren. Wir hoffen, dass es so sein wird. Auf jeden Fall ist es auch ist eine sehr interessante Aufgabe, weil ich habe mich natürlich vorher im Leben noch niemals mit Halteranker, Traganker und dergleichen Montageschienen beschäftigt.
Ja, 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 ja.
Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ja.
Viel gelernt. Die Reinigung und Festigung, das genügt jetzt auch. Da muss jetzt nichts mehr gemacht werden. Oder?
Also zur Konservierung auf jeden Fall. Die Konservierung ist sozusagen abgeschlossen. Und wir haben im Zuge des Abbaus auch einiges an Ergänzungen herausnehmen müssen. Also insbesondere die Ergänzungen oder eigentlich ausschließlich die Ergänzungen der 50er Jahre. Weil die teilweise komplett auch über die Fugen hinaus gegangen sind. Also sie wurden praktisch im Nachhinein gemacht. Und das heißt, die mussten herausgenommen werden und haben sich auch gelöst. Einige. Und die sich nicht gelöst haben, die auch in Ordnung sind, wurden belassen. Also das heißt nicht, dass alle Ergänzungen herausgenommen wurden, sondern nur die unbedingt notwendig waren für den Abbau oder die sich schon gelöst hatten. Das heißt aber auch, dass insbesondere in Randbereichen jetzt Löcher entstanden sind, die natürlich dann ergänzt werden müssen, wenn wir aber das wird erst nach dem Aufbau passieren, weil man
ganz
dann...
Ganz zum Schluss wahrscheinlich.
Genau. Also dann entscheidet ja auch der Nutzer, also das Museum für Islamische Kunst, wie viel sie ergänzt haben möchten. Und es wird auf keinen Fall Ornamentik ergänzt. Also wenn, dann werden praktisch die Flächen geschlossen oder grobe Formen.
Okay. Weil ich dachte schon, macht man das, dass man an so einer Fassade die Ornamentik irgendwie...
Also ich sage jetzt mal auf keinen, ich glaube, dass es so sein wird, dass man keine Ornamentik ergänzt, sondern auf jeden Fall nur tiefe Löcher und dergleichen schließt und eventuell die architektonischen Formen wieder aufnimmt. Ja. Weil es auch so ist, dass man die gesamte rechte Seite, also das Museum jetzt im ersten Stock, war praktisch die rechte Seite abgebrochen, weil es sind die originalen Steine und dann kam auch die Wand. Und jetzt im Nordflügel hat man sich entschlossen, wieder diese Symmetrie aufzunehmen. Das heißt, die gesamte rechte Seite wird ergänzt in Kunststein. Und dann hat sie dann 45 Meter Länge wieder die Fassade. Mhm. Das wird nicht von uns gemacht, das war eine extra Ausschreibung, das hat die Firma PKZ bekommen. Da wird auch nur die architektonische Form aufgenommen.
Ja.
Also da wird kein, das kann man, also es ist, die Oberfläche ist sehr bewegt, also es wird nicht aussehen wie ein Betonbau oder so, aber es, man wird ganz eindeutig sehen, dass es natürlich eine Ergänzung ist.
Und das wäre doch auch nach meinem Verständnis die restauratorische Herangehensweise, dass man sagt, wir wollen die Gesamterscheinung, die soll wieder erlebbar werden, aber wir wollen die Details nicht ergänzen und wieder schön machen, in Anführungsstrichen, sowas. Ne?
Genau, und da kann auch wirklich, also für den Laien erschließt sich sozusagen das Bild, es ist ein schönes, symmetrisches Bild, aber es ist auch für jeden erkennbar, dass das eben nicht original ist.
Genau. Haben Sie viele Überraschungen erlebt?
Ja. Also, ja? Also wir hatten auch eine sehr schöne Überraschung, weil wir hatten in dem einen Stand
genau,
Abbau,
es gibt auch gute.
Genau, also das war in dem linken Turm, wo der Bombeneinschlag war, haben wir beim Abbau eine Flaschenpost gefunden.
Ah, das habe ich im Bild gesehen, ja.
Genau, und da befindet sich, da war praktisch in Schreibmaschinenschrift betitelt, was welche Maurer und Restauratoren beteiligt waren und dass der Turm bis zu der Größe von Streichholzschachteln in Einzelteile zersprengt war und dass sie alles wieder aufgebaut haben. Das war sehr spannend.
Das war wann? 50er oder?
49 bis 53.
Ja, ja.
Und es gibt auch Fotos praktisch von diesem Wiederaufbau. Das ist ganz schön.
Ist das jetzt im November sozusagen die Hauptaufgabe oder gibt es da noch andere spannende Sachen, an denen Sie parallel arbeiten?
Das wird ab November erstmal sicherlich die Hauptaufgabe. Mhm. Und gleichzeitig haben wir auch noch im Museum einen Auftrag gehabt zum Abbau. Das nennt sich immer RUB, Restaurierung und Baufreimachung. Und es musste praktisch jetzt der gesamte Südflügel wurde geräumt.
Okay.
Und es waren viele, viele Restaurierungsfirmen beteiligt. Und auch da hatten wir auch, oder haben auch zwei Aufträge. Und einer war vom Vorderasiatischen Museum. Und da haben wir insgesamt 73 Steinblöcke abgebaut. Große Stelen, assyrische Relieffragmente. Und davon sind einige auch ins Magazin gekommen, wo jetzt, die müssen wir noch restaurieren. Das sind vier Objekte, die wir noch restaurieren und dann auch wieder aufbauen im Nordflügel. Ein weiterer Auftrag vom Vorderasiatischen Museum ist Statue und Prozessionsstraße und die Untersuchung der Wände im Südflügel. Und zwar wurde einerseits am Stadttor wurden auch Kriegsschäden sozusagen, da waren Ziegel, die aus dem Kriegsschaden noch am Stadttor angebracht waren, die haben wir abgenommen. Unter anderem gibt es auch in der Prozessionsstraße die Wände, die bauzeitlichen Wände, da gibt es noch eine Befunduntersuchung, die steht noch bevor. Die wird sozusagen, wird dann Team Hirsch übernehmen, weil ich ja immer in der Schalterfassade bin. Aber da müssen die wird untersucht, was die bauzeitliche Farbfassung war.
Ah.
Und das ist dann auch nochmal aufregend. Da wird halt in die Prozessionsstraße ein Gerüst gestellt. Und da kommen dann Untersuchungen.
Wow. Aber ich habe die ganze Zeit nach einer Überleitung gesucht, aber Sie haben die natürlich perfekt geliefert zum Team Hirsch. Vielen Dank,
genau.
Frau. Und dann sind wir bei Ihnen und da geht es ja um farbigen Putz, um das Projekt, wo wir heute drüber sprechen möchten. Und das ist die sogenannte Hufeisensiedlung in Berlin. Neukölln ist das, ne?
Ja.
Ja. Ich habe es noch nicht vor Ort geschafft, aber das will ich unbedingt noch nachholen, weil ich denke, das lohnt sich doch, oder?
Ja, natürlich.
Ja, ja. Das Hufeisen selber sich anzuschauen, aber auch die gesamte Siedlung und die Reihenhäuser. Ja, worum geht es da?
Ja, die Hufeisensiedlung, dazu bin ich gekommen, weil ich im Studium, also in der Fachhochschule, gab es ein DBU-Projekt zu Edelputzen und Steinputzen und da war ich als Studentin schon involviert, mit anderen Studenten auch zusammen und habe mich dann diesem Material angenommen und natürlich auch in Berlin gesucht, wo gibt es noch Häuser aus den 20er, 30er Jahren, die diese Originalputzoberflächen tragen. Und bin dabei auch auf diese Hufeisensiedlung gestoßen und habe mich dann intensiver damit beschäftigt. Mhm.
Die ist von Bruno Taut, dem Architekten Bruno Taut, gebaut worden. Ich glaube, der war damals Architekt der in so einer Wohnungsbaugesellschaft, ne? Und es geht um das neue Bauen. Also, dass man auch nach der großen Wohnungsnot, dass man neue Wohnungen, neue Häuser baut, die nach einem gewissen industriellen Standard, so verstehe ich das, ja, alle typisiert, alle genau, gleich richtig, sind, ja, aber ein gewisses Qualitätsniveau eben haben, also was die Ausstattung angeht. Und
absolut, ja.
Und dann auch noch, da kommt dann auch noch so was Künstlerisches rein, also die Farbgebung, so typisch Bruno Taut. Und ich hatte ja schon erzählt, dass ich eine Freundin in Zehlendorf habe, die in der Siedlung Onkel Toms, ja, Hütte wohnt, die auch von Bruno Taut, ich glaube sogar ziemlich parallel, ja, zeitgleich erbaut,
genau,
wurde.
Die gehört auch zu den 6 UNESCO-Weltkulturerbesiedlungen,
ah, ja,
in
genau,
Berlin. Und genau, also es ist genau richtig. Es geht darum, Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist, genossenschaftlich organisiert ist. Und es geht eben um das Konzept, im Licht zu wohnen und auch eine bestimmte hygienische Anforderung natürlich erfüllt zu haben mit Küche und innenliegenden Bädern, was nicht üblich war unbedingt. Und auch diese Reihenhäuser in der Hufeisensiedlung und auch in Zirndorf und auch in anderen sind mit Gärten verbunden. Also auch diese Gärten stehen unter Denkmalschutz, sind Gartendenkmale und die sind angelegt worden, damit die Leute sich auch selber versorgen können. Aber eben auch die Sonne genießen können und ein bisschen Freiraum haben.
Also Hufeisensiedlung ist eigentlich ganz klar, weil wenn man von oben drauf schaut, ist das wie ein großes, ein riesiges Hufeisen. Aber es gibt eben noch viele, viele andere Reihenhauszeilen in dieser Siedlung.
Ja.
Und das Haus, wo es drum geht heute, das ist eines von diesen Reihenhäusern. Das stimmt doch, oder?
Genau. Ja. Ja. Also dieses Hufeisen ist um so einen eiszeitlichen Pfuhl angelegt. Mhm. Also Bruno Taut hat praktisch ein Gelände zur Verfügung bekommen zum Bebauen, der damals ja noch außerhalb der Stadt lag, und hat eben dieses Hufeisen um diesen eiszeitlichen Pfuhl gebaut, und deshalb ergibt sich diese Bauform. Und die Reihenhäuser, das sind kleine, sehr dörfliche Strukturen. Man merkt auch, wenn man da arbeitet, das ist bis heute eine dörfliche Struktur. Die Leute kennen sich, die veranstalten da auch Feste. Also es ist ein sehr enger Zusammenhalt auch. Und diese Farbe, die da erzeugt wurde an den Bauten, wurde eben nicht durch Anstriche erzeugt, sondern eben durch durchgefärbte Putze.
Edelputz. Genau. Heißt das durchgefärbt? Oder was bedeutet genau Edelputz?
Es bedeutet, dass es ein Putz ist, der eben eine Oberfläche bietet, also eine edle Oberfläche, die nicht weiter behandelt werden muss. Also das ist durch Zuschlag von Glimmer, durch farbige Kiesel, durch Pigmente wird es erreicht, und dadurch hat die Oberfläche eben nicht so eine homogene Fassung, sondern ja, so ein bisschen so ein Farbspiel. Das war eben zu der Zeit, als die Siedlung gebaut wurde, eine große Innovation, dass man Putze anliefern konnte, die in der gleichen Charge die gleiche Farbigkeit enthielten. Also vorher hat man es auf der Baustelle mit Handmischungen gemacht.
Ah, okay.
Und man brauchte einen Putzer, der sich gut auskennt, der eigentlich immer nur die Mischungen gemacht hat. Und trotzdem gab es natürlich Unterschiede, je nach Mischung und nach Fassaden. Es ist erstmal nicht so schlimm. Wenn man nach Italien fährt, findet man das ja immer alles ganz schön, dass das so ist.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich auch toll, dass man einen Sack auf die Baustelle geliefert bekommt, in dem man nur noch Wasser zugibt. Und das war so eine Innovation. Und die Firma Terra Nova, die das Patent angemeldet hat, die sind dafür auch ganz berühmt geworden und haben wirklich sehr gut diese Putze verkauft. Und der Vorteil ist, dass die eben so lange stehen können, die wittern auch ab, aber die haben eben nicht so ein Schadbild wie abblätternde Farbe zum Beispiel, ne? Also die, man sieht schon an den Fassaden, dass die Farbigkeit der Putze sich ändert, je nachdem, ob die zum Beispiel vom Dachüberstand geschützt sind oder stark der Witterung ausgesetzt sind. Aber das Alterungsbild ist eigentlich sehr angenehm, würde ich sagen, so erstmal. Und man kann eben eine sehr schöne Farbigkeit damit erzeugen. Und das hat Bruno Taut ja auch gemacht. Und er hat ja auch die einzelnen Reihenhäuser in unterschiedlichen Farben. Es gibt ganz viele rote, blaue, ockerfarbene, weiße Häuser. Man hat ja damit auch gespielt, ne? Dass
ja,
man
sagt. Und ich hatte mir aufgeschrieben 679 Reihenhäuser, weil das ist ja von den Dimensionen schon wirklich viel. Also es lohnt sich sozusagen auch industriell da ranzugehen, ne? Also mit solchen Fertigungsmethoden. Was war nun Ihre Aufgabe?
Genau, die Aufgabe in der Siedlung ist, es gibt eben bauzeitliche Putze. Es gibt auch schon Putzergänzungen aus den 80er Jahren, die mehr oder weniger gelungen sind. Aber vor allen Dingen gibt es Schäden an den bauzeitlichen Putzen, mit denen unterschiedlich umgegangen wird, einfach aus der Unwissenheit, wie man Edelputze ergänzen könnte. Also es gibt viele Anstriche, die auf die Putze kommen. Es gibt auch wilde Ausbesserungen an den Putzen mit unterschiedlichsten Materialien, die eben nicht gerade dazu beitragen, dass der Bestandsputz erhalten bleibt. Da wird mit Zementputzen ergänzt oder, ich sag mal, so ein bisschen unfachmännisch damit umgegangen.
Hat das nicht auch damit zu tun, dass es diese Genossenschaft nicht mehr gibt und dass das privatisiert wurde? Also es gibt jetzt ganz viele Eigentümer.
Genau, das ist das nächste Problem. Es gibt ganz viele Häuser und ganz viele Eigentümer. Genau, es ist ja eine Genossenschaft, die auch lange überlebt hat, bis die Stadt Berlin das verkauft hat an die Deutsche Wohnen. Und die dann das weiterverkauft haben an Eigentümer. Es gibt nur noch wenig Bestand. Ich weiß nicht genau, es sind ganz wenige Häuser, die der Deutschen Wohnen gehören. Oder die heißen jetzt auch, glaube ich, Vinovia. Und ein paar Wohnungen in diesem Hufeisen. Aber der Rest ist eben Privateigentum. Und jetzt ist das ja aber als Gesamtsiedlung gebaut.
Genau.
Und auch als Gesamtsiedlung eben dieses UNESCO-Weltkulturerbe. Und jetzt ist die Aufgabe, wie bekommt man die Eigentümer dazu und kann die da mitnehmen und bekommt da Verständnis dafür, dass das ein Wert ist, den die da haben und dass das ein Putz ist, der erhaltenswert ist und dass man den auch restaurieren kann. Mhm. Und da haben wir eine Musterfassade gemacht, die Sie vorhin angesprochen hatten.
Wer war denn der Auftraggeber?
Der Auftraggeber von dieser Musterfassade war unterstützt vom Landesdenkmalamt Berlin.
Ah, okay.
Und die haben auch initiiert, dass eigentlich diese gesamte Siedlung aufgenommen wird in so einer Bestandsaufnahme, damit man, also dass die Denkmalämter überhaupt einen Überblick haben, wo gibt es noch bauzeitliche Putze. Wir haben da auch so ein Ampelsystem entwickelt. Sind die stark geschädigt, brauchen die unbedingt Schnellbetreuung? Gibt es eine mittlere Schädigung, wo man sagt, ja gut, da muss man mal was machen, ist jetzt nicht ganz dringend, da fällt gerade nichts ab? Oder sind die eigentlich noch in einem guten Zustand? Mhm. Und diese Dokumentation hilft eigentlich vor allem den unteren Denkmalschutzbehörden auch zu entscheiden mit den Eigentümern zusammen, wie man mit der Fassade umgeht. Und in der Parchimer Allee, wo wir dieses Musterhaus gemacht haben, waren natürlich auch die Eigentümer des Hauses extrem hilfsbereit oder tolerant uns gegenüber. Wir haben die ja da eingehaust mit der Rüstung den ganzen Sommer.
Ja.
Konnten die nicht grillen.
Ach so.
Und mussten es ertragen, unsere Arbeiten da. Aber das haben die halt ganz super toll gemacht. Und wir hatten auch Zeit, das in Ruhe zu restaurieren, zu dokumentieren. Und es gibt eben diese Musterfassade jetzt, die man sich anschauen kann. Und wir haben auch eine Putze entwickelt mit der Firma Siever zusammen, die jetzt als Sackware wieder bestellt werden können. So, dass das für
fertig, in der Farbigkeit.
Genau, in der Farbigkeit. So, dass es möglich ist für die Eigentümer, die Fassade restaurieren zu lassen mit Fertigmaterialien, weil das ja irgendwie auch klar ist, dass man denen es nicht zutrauen kann, dass die einen Restaurator nehmen, der vor Ort Handmischungen macht und man ja wieder nichts Gleichmäßiges hinbekommt. Ne? Also jeder Restaurator macht es natürlich anders. Und
was haben Sie denn für Schäden vorgefunden an dieser Musterfassade?
Ja, also unterschiedlichste Reparaturen aus Jahrzehnten, unterschiedlichster Mieter und Eigentümer. Dann ganz oft sind Markisen angebracht worden an den Terrassen und diverse Dübellöcher. Dann gibt es meistens unter den Dachüberstand zu den Fenstern Schäden von losen, abfallenden Putzen. Also da sind wirklich große Schäden. Ansonsten sind die Fassaden eigentlich gut erhalten.
Hat das auch mit der Qualität des Putzes zu tun?
Ja, absolut. Also es ist ja schon erstaunlich, dass es 100 Jahre dieser Putz
steht. Stimmt, das war Ende der 20er, ne?
Oder genau.
Bis 1930.
Ja. Mhm. Genau, also das ist schon eine tolle Qualität.
Genau, Sie hatten mir ja eine PowerPoint-Präsentation geschickt und da habe ich mir das durchgelesen und da war eben auch die Anleitung für Denkmalbehörden, Architekten und Eigentümer. Ich nehme an, das war dann auch Teil Ihrer Aufgabe, dass man sagt, können Sie uns bitte sagen, wie es richtig wäre, wenn man das restaurieren würde. Und da war so ein Punkt, den fand ich ganz ein Zitat, ob der vorhandene Putz an der Fassade original ist oder nicht, sollte von einem Restaurator, in Klammern Diplom, MA, beurteilt werden. Ja. Zitat Ende. Und da dachte ich, das hat so ein Unterton, so nach dem Motto, es kann nicht jeder direkt sehen, was hier original ist oder nicht. Ist das?
Ja, es ist so. Mhm. Es ist wirklich so. Also man muss sich in diese Materie wirklich gut einlesen, in die Putze und die auch kennen und sich damit auch beschäftigt haben. Das finden wir halt ganz wichtig, dass da eben eine Einheitlichkeit wiederhergestellt wird, wie das von Traut ja auch geplant war. Mhm. Und dass wir die Denkmalbehörden damit, dass die eben da unterstützt werden, auch aber auch die Eigentümer. Wir haben dann auch so eine Infoveranstaltung gemacht vor Ort und die war auch wahnsinnig gut besucht. Also die Eigentümer sind schon interessiert natürlich die fühlen sich auch in dieser Siedlung zu wohnen und in diesem Denkmal, ja, das finden die schon auch toll. Mhm. Also sie sind jetzt nicht nur ablehnend, das ist eher eine Hilfe, die man denen dann auch gibt, ne, und dem Denkmalamt. Mhm.
Also mehr Interesse als Desinteresse oder ist mir egal oder ist mir zu teuer oder was soll das oder sowas.
Also ich würde sagen ja. Es ist so ein bisschen die Aufgabe auch so eine Kommunikation zu entwickeln mit den Eigentümern, dass es möglich ist, das zu machen, dass es nicht unmöglich ist, dass es auch nicht unbezahlbar ist, dass auch die Putze nicht unbezahlbar sind.
Mhm. Und die Firma Sievert, die hält das jetzt vor sozusagen, wenn jetzt jemand das bestellen würde.
Genau.
Aber nicht in allen Farben, oder?
Wir haben alle Farben jetzt
alle mittlerweile. Alle Farben, doch. Mhm. Ah, okay. Ja. Also alle vier
Farben. Wir haben alle vier Farben und alle vier Farben sind auch auf Musterplatten in dem Infocenter anzugucken.
Ja.
Und die Musterplatten sind auch so entwickelt, dass man sich die auch mitnehmen kann und mal an seine Fassade stellen kann, wenn man das mal möchte.
Können Sie was noch dazu sagen? Das würde mich interessieren, wie die gesamte Siedlung so gealtert ist, wenn man jetzt von einzelnen Putzen absieht. Also wie man wohnt und in dieser Hufeisensiedlung und vielleicht auch in den Zeilen, in den Straßen mit den Reihenhäusern. Würden Sie sagen, das hat sich bewährt?
Ja, unbedingt.
Ist es nicht unähnlich dem, was wir heute auch kennen?
Also ich sag mal, es gibt durch dieses Eigentum, und das ist, glaube ich, einfach menschlich und zu beobachten, immer so eine Idee der Abgrenzung des eigenen Eigentums und so Zäune zu ziehen und Hecken zu pflanzen.
Okay.
Das ist eigentlich nicht die Idee von Bruno Traut gewesen. Es gab eigentlich keine Begrenzung zwischen den Grundstücken, zumindest keine sichtbare. Also gehörten natürlich zu einem Haus, aber es gab da keine Zäune. Das kann man auf jeden Fall beobachten, dass das so ein Phänomen ist, dass man gerne einen Zaun haben möchte oder so eine kleine Hecke, um zu...
Hier ist mein Garten.
Das ist jetzt mein Grundstück hier. Aber die Leute nutzen natürlich den Garten. Es ist total schön. Es ist ein ganz toller, auch der Baumbestand ist ganz toll. Es gibt ganz viele Kirschbäume, wenn die blühen. Das ist ein unglaubliches Spektakel. Und,
haben Sie denn auch viele Wohnungen von innen gesehen oder jetzt in dem Musterhaus hat sich das auch bewährt?
Genau, es gibt ja einmal dieses Traute Heim als ganzes Haus, was rekonstruiert ist und man kann es auch bei Airbnb mieten und dann mal ein Wochenende in dem Original-Trautbau verbringen. Ja.
Ich hatte gelesen, man kann es nicht besichtigen in dem Sinne, sondern man muss es dann mieten und darin wohnen. Also.
Ja, aber es ist bestimmt ein tolles Erlebnis. Genau, es gibt restauratorische Untersuchungen. Ich war jetzt am Samstag durch einen Freund, der da zufällig mich angerufen hat und wusste, dass ich mich damit beschäftige, in der Wohnung in einem Hufeisen, wo gerade die Tapeten abgenommen wurden und die ganzen Originalfassungen sind. Müssen wir jetzt mal gucken, was wir da das zumindest dokumentieren können.
Ja, weil die Farbigkeit, die ging ja auch sehr stark nach innen.
Eben,
ne?
Also, genau. Die ganzen Innenräume sind eben auch farbig gestaltet. Mhm. Ja, also es beschäftigt mich immer und irgendwie bin ich da immer involviert nach wie vor. Und es kommen auch immer, also es kommen auch Anfragen von Familien zur Restaurierung von Fassaden, haben wir auch weiterhin schon gemacht und also wir bleiben weiterhin natürlich da verbunden.
Und habe ich das eben richtig verstanden? Sie sind auch im Pergamonmuseum involviert.
Also echt nicht direkt. Also wir sind jetzt nicht, also ich bin da involviert, aber in der alltäglichen Arbeit bin ich eigentlich in anderen Projekten verhaftet. Und da bin vor allem.
Was wäre da zum Beispiel ein spannendes Projekt?
Ja, vielleicht das Schloss Fürstenberg. Das betreuen wir jetzt mit. Oder den Flughafen Rangsdorf. Oder jetzt in der Afrikanischen Straße werden wir jetzt eine Untersuchung machen der Treppenhäuser Mies van der Rohe. Auch schöne Farbigkeiten zu erwarten.
Das sind alles so Befunduntersuchungen?
Das sind Befunduntersuchungen und teilweise aber auch restauratorische Baubegleitung, also wo eine Umnutzung von, wie zum Beispiel am Flughafen Rangsdorf, so ein Industriedenkmal erfolgt zu Wohnraum. Und da begleite ich eigentlich die gesamten Arbeiten immer also aus der restauratorischen, denkmalpflegerischen Sicht. Also was bleibt da erhalten und wie muss das gefasst werden und macht die ganze Kommunikation mit der Denkmalpflege. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und finde ich auch toll. Das macht mir auch Spaß.
Ja, und im Museum ist es, glaube ich, nur diese, muss halt diese Befunduntersuchung gemacht werden. Und es gibt ja einerseits dieses Außenteam sozusagen, was diese ganzen Befunduntersuchungen immer macht. Und wir könnten das rein theoretisch auch zwar leisten, aber dadurch, dass wir jetzt ja gebunden sind, insbesondere durch den Shutter in dieser Zeit, und durch andere Arbeiten. Machen wir es jetzt mal so, genau.
Wir versuchen schon, dass wir da irgendwie mal zusammenkommen. Aber eigentlich ist das auch gut. Also dann hat auch jeder so seine, irgendwie ist man ja doch eng verbunden in dem Projekt und kennt dann auch die Eigenheiten der Leute, des Teams. Und das muss auch dann jeder, kann dann damit auch am besten umgehen. Ich glaube, das ist schon eigentlich gut. Wir rufen uns an und beschweren uns ein bisschen zwischendurch.
Das tut so gut manchmal.
Das ist so super.
Das ist so blitzableitend.
Ja, oder? Das hilft wirklich oft. Und wenn natürlich vertreten wir uns gegenseitig auch, ne, wenn jetzt jemand im Urlaub ist. Und das merkt man schon auch. Also ich war ja vorher alleine und das finde ich schon auch so viel angenehmer. Ich weiß, mein erster Urlaub, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich muss jetzt, es ist jemand anders da, der das irgendwie abfängt und ans Telefon geht und
Es ist auch immer wichtig, dass man trotz allem immer über die anderen Projekte ein bisschen Bescheid weiß und die Ansprechpartner kennt und den Stand kennt zumindest. Es wird da gerade gearbeitet, ist die Dokumentation schon geschrieben, was muss noch gemacht werden und das, also da halten wir uns immer auf dem Laufenden und das ist wirklich sehr toll, dass man da zu zweit ist. Und dass wir auch, also das muss man auch nochmal sagen, dass wir wirklich extrem qualifizierte, gute Mitarbeiter haben, die uns auch oft den Rücken frei halten dann, ne? Also wir können das auf die verlassen und in jeglicher Hinsicht und das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Da sind wir auch sehr dankbar für.
Ja, wirklich.
Super. Ja. Freut mich sehr und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch ganz, ganz viel Erfolg und vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, danke, dass wir so erzählen durften.
Ja, danke für die Möglichkeit.
Es gibt natürlich wie immer eine Linkliste in den Shownotes. Dort ist auch ein Link zum Restauratoren-Blog mit Bildern zu den hier besprochenen Projekten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.